Fedi, hast du einen Landwirtschaftslandbezug?
Also ich bin am Rand einer Kleinstadt aufgewachsen, aber der nächste Bauernhof war tatsächlich nur so 500 Meter oder so entfernt. Und du?
Als ich 7 Jahre alt war, sind wir aufs Land gezogen und dann habe ich dort später beim Bauern manchmal mitgeholfen und durfte Trecker fahren oder im Kuhstall dabei sein.
Ich kann mich nicht erinnern, mal auf einem Trecker gesessen zu sein, aber ich war einmal bei der Geburt von einem Kälbchen dabei. Das war sehr eindrücklich.
Da könnte ich jetzt auch Geschichten erzählen. Da kam einmal so ein Tierarzt und der hat dann so einen ganz langen Handschuh gehabt.
Habe ich auch mehrmals gesehen.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Folge 38 heute mit Friederike Weichner-Seri und mir, Moritz Metz. Und wir schauen heute, man konnte es ahnen, aufs Land und fragen uns, sichert KI die Ernährung der Zukunft? Fedi, du hast dich da tief eingegraben. Warum ist das so eine wichtige Frage?
Ja, also ich dachte, zum Einstieg hilft es, sich mal bewusst zu machen, warum Landwirtschaft auch eben einer dieser Bereiche ist, in denen KI echt viel Potenzial hat. Weil natürlich einmal offensichtlich, Landwirtschaft betrifft uns alle, wir müssen alle was essen. Aber trotzdem mache ich mir zumindest oft nicht so wirklich bewusst, wie viel das wirklich ausmacht, wie wir uns ernähren und wie diese Nahrungsmittel auch entstehen. Aber es ist halt einfach auch so, dass effiziente Landwirtschaft immer wichtiger wird, wenn es zum Beispiel auch um so Fragen geht wie Ernährungssicherheit in Zukunft oder um den Klimawandel natürlich. Und es ist eine Billionenindustrie, also der weltweite Umsatz plus so Subventionen, die noch dazukommen, da sprechen wir von so 4 Billionen Euro pro Jahr. Und das bedeutet halt auch, das ist einfach ein riesiges Investitionspotenzial da.
Einerseits wenig überraschend, andererseits natürlich auch wirklich viel. Jetzt hast du dir schon einige Beispiele angeschaut, die schon viel in KI investieren und du warst dafür auch im Feld oder auf dem Feld unterwegs.
Yep, ich war in einer abgelegeneren Ecke im Osten von Brandenburg unterwegs. Das Dorf dort heißt Tempelberg im Kreis Steinhövel. Und da hat das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ein Projekt namens Patch Crop.
Crop ist die Ernte und Patch ist aber eher so Patchwork, sowas wie Flickenteppich, Flicken.
Ja, ganz genau. Es gibt dort eine Art Flickenteppich aus kleineren Feldabschnitten. Also eines dieser Patches ist etwa so einen halben Hektar groß, 72 mal 72 Meter. Und im Prinzip ist das alles ein riesiges Vergleichsfeld. Also die verschiedenen Patches unterscheiden sich in der Bodenqualität und es werden auch unterschiedliche Pflanzen drauf angebaut. Und dann wird zum Beispiel getestet, welchen Effekt hat Pflanzenschutzmittel in einigen Patches oder Blühstreifen. Und auf einigen dieser Patches kommen unter anderem auch Feldroboter zum Einsatz.
Da kann ich mir dann so vorstellen, dass da so humanoide Roboter auf diesen 72 mal 72 Meter, also so wie so ein halbes Fußballfeld großen Dingern, rumlaufen?
Nee, also humanoid ist da nichts. Das Modell, das ich mir angeschaut habe, heißt Farmdroid. Das ist so ein großer quadratischer Roboter auf 3 dicken Rädern, insgesamt vielleicht so 2 mal 2 Meter groß. Mhm. Obendrauf sitzen Solarpaneelen, also damit kann der Roboter dann im Prinzip den ganzen Tag fahren und sogar bis in die Nacht reinackern, weil er auf einem Energiespeicher sitzt. Ursprünglich wurde der Feldroboter für den Zuckerrübenanbau entwickelt und er kann sowohl neue Pflanzen aussäen als auch Unkraut entfernen.
Okay, und ich finde es cool, dass er Solar hat dabei.
Ja, ich habe auch sofort gemerkt, was das Potenzial von diesem Roboter ist. Also ich war da Mitte April, das war diese Phase, wo plötzlich dreimal nochmal der Winter eingebrochen ist über Deutschland. Ich bin eh schon so ein bisschen eine Frostbeule und es war einfach wirklich kalt und nass und sehr windig. Und das hat natürlich die Vorteile von so einem Roboter ganz plastisch gemacht, weil stell dir vor, an so einem ekligen Tag kannst du einfach zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben und der Roboter erledigt die Arbeit für dich ganz von alleine.
Macht er das denn jetzt schon, der Roboter? Also ganz alleine für die Landwirtin, für den Landwirten arbeiten?
Ja, also das ist zumindest die Idee. Allgemein bei landwirtschaftlichen Maschinen sitzt normalerweise ja noch ein Mensch obendrauf. Aber natürlich hat sich da in den letzten Jahren auch unglaublich viel getan.
Ja, ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Es gibt ja dieses Wort Bulldog. Das waren diese ersten Traktoren, die gab es vor über 100 Jahren von der Firma Lanz. Riesige Revolution. Und wenn man dann heute auf dem Land unterwegs ist und diese Monster-Traktoren sieht, die da über die Felder fahren, Da sieht man ganz deutlich, wie viel sich getan hat. Man sieht es auch bei den Bauerndemos hier manchmal in den Städten. Das sind ja echt eindrückliche Karren,
ja,
die da rumfahren.
Total. Und viele dieser Maschinen sind auch zu großen Teilen automatisiert heute. Also zum Beispiel fahren die mithilfe von GPS-Daten über die Felder. Und sie können oft auch ganz verschiedene Aufgaben gleichzeitig ausführen.
Ich unterbreche dich ungern, aber dann klingt es auch so, als wäre so ein autonomer Roboter gar nicht so ein großer Unterschied, außer dass er keinen Sitz mehr hat, auf dem man oben thront.
Momentan vielleicht wirklich noch nicht, aber es gibt schon einige Dinge, die sich durch leistungsstärkere KI eben gerade nochmal ändern. KI kann wirklich einmal auch zunehmend Entscheidungen treffen, beziehungsweise auch Empfehlungen geben, also indem sie zum Beispiel sagt, die Bodenbeschaffenheit hier ist so und so, also ich empfehle das und das, oder das Wetter wird so und so, mach mal das.
Okay, dann sagt sie, heute hagelt's, dann bleib mal zu Hause und hör einen Podcast, wobei den kann man auch im Traktor, glaube ich, hören. Ich glaube, gar nicht so wenig Landwirte hören nämlich Podcasts und man soll dann erst morgen losfahren, weil da das Wetter besser ist oder vielleicht, weil der Mond dann anders steht oder die Bodenbeschaffenheit anders ist.
Genau, oder fang mal mit dem Feld an. Und so ein zweiter Punkt ist auch, dass KI Landwirtschaft inzwischen noch viel individueller macht und auch viel präziser.
Okay, ich kann mir vorstellen, dass so ein 2x2 Meter Feldroboter auf jeden Fall flexibler und feiner rumfährt auf dem Acker als zumindest so ein alter Bulldog. Aber erzähl mal weiter jetzt von deinem windigen Acker. Welchen Eindruck hat da der Roboter auf dich gemacht?
Ja, also ich lasse den Roboter vielleicht noch mal kurz porträtieren von Felix Erbe. Der ist technischer Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und hat mir eine Demo von dem Farmdroid gegeben.
Du misst die Feldgrenzen einmal aus. Das heißt, du gehst an jeden Eckpunkt, speicherst den und sagst irgendwann, okay, das sind alle Eckpunkte des Feldes und dadurch kennt er das Feld.
Was Felix Erber jetzt gerade hier beschrieben hat, ist das Prozedere, das er momentan macht, bevor der Farmdroid autonom über dem Feld starten kann.
Also er hat gesagt, bevor es losgeht, muss er dem Roboter erstmal zeigen, wo sein Arbeitsplatz ist und hat die Grenzen abgesteckt. Der Roboter sieht also erstmal nicht, wo sein Einsatzgebiet zu Ende ist, sondern man muss ihm das sagen, so ähnlich wie man das auch einem Rasenmäherroboter oft noch sagen muss.
Genau, er kann leider halt nicht wirklich erkennen, wo sein Einsatzgebiet ist. Er hat keine visuelle Wahrnehmung. Ich will dir später noch ein Projekt vorstellen, da gibt es so eine visuelle Erkennung tatsächlich. Aber der Farmdroid arbeitet mit GPS-Daten, die man vorher abstecken muss. Und Felix Erber dackelt mit dem Roboter vor dem ersten Einsatz wirklich erst einmal ums Feld rum.
Okay, und wenn der Roboter dann kapiert hat, wo genau sein Einsatzgebiet ist, was macht er dann?
Zum Beispiel als erstes mal was aussäen. Felix Erbe hat mir erklärt, er erklärt dem Roboter genau, wo er die Samenreihen anlegen soll.
Er hat ja ein GPS und noch ein genaueres Korrektursignal, damit er auf 2 Zentimeter, sagen wir immer, genau fährt. Und dann gibst du deine Parameter ein, also wie breit sollen die Reihen auseinander sein, wie dicht sollen die Pflanzen innerhalb der Reihe stehen.
Und aus diesen Angaben kann der Roboter dann auch berechnen, wie er die Pflanzen am besten auf dem ganzen Feld verteilt und wo genau jede einzelne Pflanze dann sitzen soll.
Anhand der vorher eingegebenen Karte und Parameter sät er die Kultur genau dahin, wo er das vorher berechnet hat. Und alles, wo er quasi nichts gesät hat, kann er dann weghacken.
Okay, das heißt, der Roboter wird dann nach der Aussaat wieder auf das Feld geschickt, kennt sich dann da wirklich aus und wenn er dann an einer Stelle was findet, was da eigentlich gar nicht wachsen soll, weil er es ja nicht ausgesät hat, dann wird das automatisch entfernt.
Ja, ganz genau. Das ist die Unkrautfunktion von dem Roboter. Also der Roboter wird meistens nach der Aussaat in regelmäßigen Abständen, wie du gesagt hast, aufs Feld wieder geschickt und da zerstört er dann eben alles, was er nicht vorher schon gesät hat. Und das funktioniert aber logischerweise nur, wenn er das auch wirklich selbst alles ausgesät hat, weil er hat noch keine Videotool-Erkennung, mit dem er dann eben sehen kann, was ist wirklich Unkraut, was ist wirklich eine Nutzpflanze.
Da kann ich gleich 2 KI-Verstehen-Folgen empfehlen. Die eine, wo Pflanzenerkennung stattfindet, das ist natürlich ein großes KI-Modell, da muss man immer verbunden sein. Das war diese App Flora Incognita, wo man Pflanzen erkennen kann, aber es ist wahrscheinlich dann an der Stelle ein bisschen anders eingesetzt. Und wir hatten ja auch schon mal die Folge zu KI als Handwerker, also wo wir über die sensorische Erkennung geredet haben und die ist halt echt noch super komplex. Aber du meintest, du hast auch schon mal mit jemand gesprochen, der mit so einem visuellen Erkennungssystem arbeitet.
Ja, mit Jonathan Heil. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer KI-Fachgruppe an der Universität Hohenheim und forscht an Ampfererkennung.
Ampfererkennung. Ich liebe das, dass wir immer wieder neue Wörter lernen. Ampfer, ich mag Sauerampfer total gerne, also im Wildkräutersalat oder so. Ist der Ampfer jetzt ein Problem?
Ja, also der ist tatsächlich ein Problem. Ampfer ist eher sowas, das will man als Landwirtin oder Landwirt jetzt nicht unbedingt auf der Wiese haben, weil der hat viel Oxalsäure und in großen Mengen kann das giftig sein, wenn zum Beispiel jetzt viel von dem Ampfer im Tierfutter landet. Und er ist leider auch super hartnäckig, also er hat tiefe Wurzeln, viele Samen. Also es geht hier in diesem Fall jetzt nicht um den Anbau von Nutzpflanzen wie Getreide und Mais, sondern um Grünland.
Also Wiese.
Genau, Wiese, die dann eben zu Tierfutter werden soll. Also so Grünland ist eigentlich ja auch super divers. Die Zusammensetzung ist meistens super aus verschiedenen Gräsern oder Kräutern, die eben auch größtenteils ja eigentlich gut sind, weil sie vor allem auch die Artenvielfalt fördern. Mhm. Und Jonathan Heil hat mir aber gesagt, für die Landwirtinnen und Landwirte ist das auch oft ein Konflikt, weil sie wollen diese diverse Wiese einerseits erhalten. Und es gibt auch Pflanzenschutzmittel, das dann speziell nur für diesen Ampfer gedacht ist. Das bringt man aus auf dem gesamten Feld und es soll dann nur den Ampfer killen. Aber das Problem ist natürlich schon, es bekommen dann halt auch alle anderen Pflanzen ab, die das eigentlich gar nicht abbekommen müssten.
Dann müsste man eigentlich über die Wiese laufen und alle einzeln ausstechen. Das ist aber wahrscheinlich keine Option. Kann das dann der Roboter?
Ja, also in Hohenheim sind sie da noch nicht so weit. Es gibt Startups, die arbeiten da dran oder haben da schon Angebote gemacht. Aber es gibt eben normalerweise dann solche Rückenspritzen. Also Leute laufen dann tatsächlich über das Feld mit dem Herbizid in der Spritze auf dem Rücken und spritzen das auf jede Ampferpflanze einzeln drauf. Und das ist natürlich super aufwendig.
Ja, da wäre es natürlich wirklich toll, wenn es da so einen Roboter gibt, der über die Wiese fährt und sagt, ah, Ampfer und der muss weg und was anderes kann stehen bleiben.
Ja, natürlich, das wäre klasse. Und wie das so ist, Jonathan Heil sagt, was man als erstes dafür braucht, sind Daten.
Wir haben dafür spezielle Sensorik angeschafft und diese Multispektralsensorik haben wir dann genutzt, um Bilder von Ampferpflanzen aufzunehmen, über 50.000 Stück. Und da sind wir übers Feld gelaufen und haben dann von den Ampferpflanzen, die auf dem Feld waren, Bilder gemacht. Das können Sie sich wirklich hands-on vorstellen, dass wir den ganzen Tag draußen waren und nur fotografiert haben.
Also Spezialbilder machen, um einer KI beizubringen, wie Ampfer aussieht. Ich finde, das klingt lustig, aber auch aufwendig.
Ja, und Jonathan Heil meinte so, ja, 2-3 Leute waren damit wirklich sehr gut beschäftigt. Und dann kommt ja noch der zweite wichtige Teil, also das Training. Das heißt, sie mussten auf jedem einzelnen Bild einzeichnen, wo sitzt jetzt hier die Ampferpflanze, damit das System eben lernt, das ist Ampfer und das ist nicht Ampfer.
Und das dann auf so einer grünen Wiese mit grünem Ampfer auf grünem Grund zwischen diesen anderen Kräutern. Ich kann mir vorstellen, dass man da schon ziemlich viele verschiedene detailreiche Aufnahmen braucht, damit die KI da wirklich zuverlässig lernt, den Ampfer vom Löwenzahn oder anderen Kräutern zu erkennen. Oder ist das Multispektrale dann noch mehr als grün?
Ja, insgesamt das Projekt läuft gerade noch. Es gibt noch keine genauen Daten, wie gut die Ampfererkennung da jetzt wirklich funktioniert mit diesem Datensatz. Aber das ist auch der Grund für diese aufwendige Kameratechnik, diese Multispektralsensorik. Die liefert eben Bilder, die ganz verschiedene Lichtspektren mit aufnehmen kann, die wir als Menschen zum Teil auch gar nicht mehr sehen können. Aber die Bilder enthalten dadurch sozusagen mehr Informationen, die die KI auswerten kann und dadurch wird die Erkennung dann auch hoffentlich genauer.
Und mit so einem KI-Modell kann dann ja so ein Feldroboter mit der Kamerasensorik übers Feld fahren und dann eben ganz gezielt die Ampferpflanzen ausstechen oder vergiften, oder?
Ja, genau, das ist eine Option. Eine andere Option ist, dass man mit Drohnen arbeitet, die dann sozusagen über das Feld rüberfliegen und scannen und dann wird anschließend eine Maschine drüber geschickt, die dann eben auch nur da spritzt, wo der Ampfer sitzt.
Okay, und das ist eigentlich genau das, worüber wir jetzt am Anfang gesprochen haben, also dass man mit KI sehr präzise und ganz individuell auf jede einzelne Pflanze eingehen kann, anstatt so breitflächig alles wegzuholzen.
Ja, und das ist auch echt ein Bereich, in dem ich gemerkt habe, das wird super spannend, weil das hat das Potenzial, den Markt auch richtig umzukrempeln. Ich habe mit Peter Bräunig gesprochen, er ist Professor an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und er meinte, ein Problem ist ja in vielen Bereichen, dass große Unternehmen bisher oft ganz andere Ziele verfolgen als den Umweltschutz zum Beispiel. Und das könnte sich jetzt vielleicht ändern.
Ganz spannend ist, dass einige Hersteller von Pflanzenschutzmitteln mittlerweile in die Richtung gehen, dass sie sagen, wir wollen in Zukunft eigentlich keine Pflanzenschutzmittel mehr verkaufen, sondern wir wollen quasi ein Ergebnis verkaufen. Ja, und zum Beispiel ein Feld ohne Pflanzenkrankheiten.
Also die Idee ist, die Landwirtin zahlt eine Pauschale, eine Art Abo an eine große Firma, die eben Pflanzenschutzmittel verkauft. Und dieses Unternehmen hat dann auch wirklich Interesse daran, ein Topfeld hinzukriegen und dabei möglichst wenig Pflanzenschutzmittel zu verwenden, weil das spart dann natürlich wieder Geld. Und so ziehen dann auch alle an einem Strang.
Das klingt mir aber ehrlich gesagt, Fedi, auch ein bisschen nach Abo-Falle. Also ich glaube, es ist ja ein großes Problem, dass in der Landwirtschaft viele Konzerne ihr Saatgut patentieren und dann auch nur das Pflanzenschutzmittel aus dieser Firma, aus diesem Konzern dann wiederum passt, um das Saatgut dann wieder überhaupt benutzen zu können. Oder auch Traktoren, wo dann Softwarepatente drauf sind und man kann die Software kaum reparieren oder die können richtig blockiert werden, diese Traktoren. Klingt mir nach der nächsten Abo-Falle.
Ja, also das ist ein großer Punkt und es kann auch wirklich durchaus sein, dass sich diese Machtpositionen einzelner Unternehmen wirklich auch nochmal weiter verstärken mit all diesen Vorteilen, aber auch eben Nachteilen, die du gerade genannt hast, eben auch. Weil die großen Unternehmen, die können natürlich auch immer die meisten Daten sammeln und entwickeln dann auch die effizientesten Tools und das führt dann wieder dazu, dass sie mehr und bessere Daten haben und so weiter,
ja,
und so fort.
Ja, aber diese Daten, wem gehören die dann? Also ich bin da wirklich eher Anhänger von den offenen Varianten. Also ich habe mal berichtet über Open Source Saatgut oder über Open Source Hardware. Das sind dann Geräte, die können alle reparieren und die kommen auch allen Menschen zugute, auch in Entwicklungsländern, wo die Leute sich keinen teuren 150.000 Euro Traktor oder so leisten können. Aber naja.
Ja, müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Und es gibt aber auch einige andere Verschiebungen noch in diesem Bereich. Wenn man sich mal anschaut, das gesamte Geld, das Landwirtschaft an Erträgen und Umsätzen zur Verfügung hat, also alles, was die so erwirtschaften, plus in manchen Ländern gibt es ja auch noch eventuell staatliche Förderung. Wohin fließt dieses Geld? Teilweise in den Gewinn der Landwirtinnen natürlich. Und dann wird in bestimmten Bereichen investiert. Also ein großer Teil ist natürlich auch das Land selbst. Aber dann wird Geld ausgegeben für Arbeitskräfte, für Energie, für Saatgut, für Pflanzenschutzmittel und für die Technik natürlich. Und bisher war es so, dass es in diesen einzelnen Sektoren zwar unterschiedliche Player gibt, die dann eben darum konkurrieren, wer verkauft dieses Jahr jetzt das meiste Pflanzenschutzmittel. Aber an den Gesamtausgaben für den Pflanzenschutz hat sich jetzt nicht wirklich irgendwie was verändert. Bis jetzt.
Bis jetzt, weil dann KI dazu führt, dass weniger Herbizide und was es da alles gibt, eingesetzt werden müssen?
Ja, genau, das sagt auch Peter Bräunig.
Die Intelligenz substituiert Pflanzenschutzmittel, die substituiert Düngemittel, weil ich die auch intelligenter ausbringe, substituiert Saatgut. Das heißt, dieser ganze Kuchenstück wird immer größer.
Also die KI ersetzt zunehmend andere Bereiche und viele Unternehmen und LandwirtInnen selbst müssen eben auch umstrukturieren und neu haushalten, weil sie sparen vielleicht jetzt am Dünger, aber müssen dafür eben auch viel mehr Geld für neue Geräte ausgeben.
Ja, hoffentlich nicht mit einer Abo-Falle. Was kostet jetzt so ein Feldroboter, wie der, den du dir angeschaut hast?
Also Felix Erbe hat mir gesagt, der Farmdroid kostet 100.000 Euro.
Schon saftig, weil so ein Traktor kostet dann auch so viel oder noch ein bisschen mehr, 150.000 Euro aufwärts kosten dann diese großen 300 PS Teile, also
ja, das ist genau der Punkt. Das hat mir Felix aber auch gesagt. Ich war auch erstmal so, für so ein 2x2 Meter Ding. Aber man muss halt sagen, alle Geräte in diesem Bereich kosten unglaublich viel. Das war mir vorher auch nicht so bewusst.
Wahrscheinlich auch die Entwicklung, die da drin steckt.
Ja, genau, das sicherlich auch. Vielleicht werden die ja auch nochmal günstiger. Da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus.
Wenn dann die Verbreitung größer ist. Aber du hast eine richtige Demo bekommen immerhin, oder? Wie lief das?
Ja, wir standen auf dem Feld, beziehungsweise auf dem Feld direkt stand schon Roggen. Das heißt, wir konnten jetzt nicht direkt auf dem Feld testen, aber Felix Erbe hat den Roboter einfach mal gestartet und mir die Schritte erklärt und den echten Einsatz so ein bisschen simuliert für mich.
Ich habe den Roboter in das Feld gestellt und eine Ecke definiert, wo er starten soll. Und jetzt richtet er sich gerade aus. Da hat er vorne eine Antenne und hinten auch, damit er weiß, wo er quasi geradeaus fährt. Jetzt hat er gewendet und würde jetzt quasi die Geräte runterlassen und so langsam in die Erde eintauchen und dann arbeiten.
Würdet ihr uns jetzt über den Haufen fahren, wenn wir hier stehen bleiben würden?
Können wir ja versuchen.
Du musst dir jetzt hier an der Stelle vorstellen, in diesem Moment fährt dieser Roboter direkt auf uns zu. Mit vielleicht so 1,5 km/h. Aber trotzdem.
Aber du hast es ja überlebt, wie ich sehe, weil wir sitzen uns hier gegenüber.
Ja, gerade so. Also er hat angehalten. Wobei ich muss schon sagen, der ging erstmal so ein bisschen auf Tuchfühlung.
Ja, also es gibt eine Sicherheitseinrichtung, das ist diese rote Schnur. Das heißt, wenn er auf Hindernisse stößt, die ein bisschen Widerstand geben, dann bleibt er stehen.
Also um den Roboter rum war so eine Schnur gespannt und sobald die sich angespannt hat, hat er angehalten. Aber natürlich ist das auch eine Debatte, wo es in Zukunft sicherlich auch nochmal Regulierungsbedarf gibt, könnte ich mir vorstellen. Also wenn man zum Beispiel an die Frage rangeht, unter welchen Bedingungen darf so ein Roboter eigentlich unbeaufsichtigt auf einem Feld rumfahren?
Das ist so ein ähnliches Ding wie bei Rasenmäherrobotern, die ja immer öfter Igel schreddern, gerade nachts und mancherorts eben auch nicht mehr nachts mähen dürfen. Und beim autonomen Fahren von Autos ist natürlich auch so.
Genau, bei den autonomen Autos ist eine Riesendebatte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich für diese Igel-Problematik Problematik zum Beispiel Lösungen finden oder finden lassen sollten. Bei dem Tempo von dem Farm-Droid, der war jetzt nicht so schnell, da mache ich mir jetzt keine riesigen Sorgen. Aber das Risiko besteht zumindest grundsätzlich. Und falls diese Roboter stärker und schneller werden sollten, müsste in Zukunft vielleicht auch nochmal diskutiert werden.
Und was passiert dann, wenn der Roboter jetzt stehen bleibt und das vielleicht auch öfters passiert, weil jetzt diese Schnur irgendwo ran hängen geblieben ist an einem Ast? Gibt es dann quasi inflationär Fehlermeldungen oder wie kann man den dann wieder in Betrieb setzen, den Roboter?
Ja, Felix Erbe meinte, der Roboter ist wirklich gerade noch etwas sensibel, was das betrifft. Also wenn ihm zum Beispiel ein Stein im Weg zu groß ist, dann bleibt er einfach stehen und schickt dann übrigens auch so eine SMS oder sogar eine E-Mail mit einer Fehlermeldung an Felix Erbe direkt aufs Handy. Also ein Trend ist ja auch, dass KI zunehmend frühzeitig Probleme an Maschinen erkennen und auch richtig bewerten kann. Und da hilft zum Beispiel auch Mustererkennung. Also wenn ein Lager in einem Tracker irgendwie sich komisch anhört oder komische Vibrationen von sich gibt, dann erkennt das die KI unter Umständen und kann dann eben auch rechtzeitig Bescheid geben.
Okay, dann haben wir jetzt übers Aussehen gesprochen und übers Unkrautjäten. Aber wie sieht es dann aus, wenn die Saat Früchte trägt? Gibt es dann auch einen KI-Roboter, der dann vollautonom die Früchte einsammelt und gleich in Dosen einpackt?
Oder so? Dosen weiß ich jetzt nicht. Da gibt es bestimmt auf jeden Fall schon Maschinen für. Aber es wird auf jeden Fall natürlich dran geforscht, wie das auf dem Feld mit der Ernte aussieht. Das ist auch noch ganz am Anfang. Aber auf der Berliner Agrarmesse Grüne Woche wurde dieses Jahr zum Beispiel ein Erdbeerpflückroboter vorgestellt.
Oh, okay. Das ist dann wahrscheinlich die Challenge, dass man nicht automatisch Erdbeermarmelade bekommt, weil Erdbeeren pflücken ist schon nicht ganz ohne.
Ja, also ich habe den Roboter leider nicht live in Aktion gesehen, aber genau das dürfte, denke ich, die größte Hürde sein. Ich habe mit einem Entwickler gesprochen, Mikel Faré. Er ist Mitgründer von Arbro AI, einem Startup, das in Spanien einen Roboter zur Apfelernte bauen will.
Apfelernte, okay, das ist so ähnlich dann wie Erdbeeren, aber die sind ein bisschen härter und das funktioniert?
Ja, also er ist noch mitten in der Entwicklung. Da habe ich mir vorher auch noch gar nie Gedanken drüber gemacht gehabt, aber man kann den ganzen Roboter ja leider nicht so viel testen, weil Äpfel sind nur einmal im Jahr reif. Das heißt, er simuliert halt ganz viel über den Computer und es wird halt wirklich kompliziert, wenn er das Ganze live testen möchte. Mhm. Ich habe mit Mikel Faré über Videocall gesprochen und er saß in seinem Büro und am Boden lagen so Plastikmodelle von so Fake-Ästen und so Plastikäpfel und damit hat er halt diese Roboterarme ausprobieren wollen.
Das ist lustig. Und ist es dann wirklich eine der großen Herausforderungen, dass die Greifärme die Äpfel nicht beschädigen?
Ja, genau. Also er darf halt nicht zu fest, aber auch nicht zu locker zugreifen, logischerweise. Und es gibt aber noch andere Challenges da. Also zum Beispiel müssen die Bäume noch homogener gezüchtet und auch geschnitten werden, damit die Greifarme möglichst dann auch an jeden Apfel drankommen. Aber Mikel Faré hat mir auch gesagt, dass er glaubt, in etwa so 3 Jahren gibt es solche Roboter dann schon im Einsatz. Ich weiß jetzt nicht, ob das vor allem seine eher optimistische Perspektive als Produzent von diesen Maschinen ist. Aber ja, ich fand das schon eine krasse Aussage.
Aber wenn jetzt mal davon ausgehen, dass das stimmt und diese Ernteroboter ganz autonom funktionieren werden in den nächsten Jahren, was bedeutet das dann für die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten? Weil ich denke jetzt so an die ErntehelferInnen, ne? Die sind ja möglicherweise von diesem Einkommen abhängig. Andererseits verdienen die da wahrscheinlich nicht gerade viel und die müssen ja teilweise auch aus anderen Ländern dann erstmal jetzt hier in Deutschland hergeholt werden. Weiß nicht, ob das so ein attraktiver Job ist.
Ja, genau das habe ich mich auch gefragt und Mikel Faré hat zuerst geantwortet, ja, er glaubt, Menschen und Maschine werden da auch sehr viel sich ergänzen. Weil die Maschinen arbeiten natürlich wegen der starken Sonne sowieso am besten nachts und die Menschen dann eher am Tag, wenn es heller ist. Und ErntehelferInnen könnten dann natürlich die Äpfel von den Bäumen runtersammeln, wenn die Roboterarme nicht drankommen. Aber dann habe ich ihn auch gefragt, welche Ertragssteigerung er denn durch so ein Tool erwartet.
We expect to increase profit to farmers by 250%.
Einmal sagt er, erwartet eine Umsatzsteigerung von 250% durch die Roboter.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also die werden doch auch sehr teuer sein.
Ja, also ich finde auch, es klingt sehr viel. Aber was er eben auch sagt, ist, dass die Roboter nicht nur die Ernte übernehmen könnten, sondern eben auch das Ausdünnen der Früchte und das Stutzen der Äste. Und das wird ja bislang größtenteils von Menschen gemacht und natürlich ist diese Arbeitskraft insgesamt schon echt teuer. Also ich würde doch vermuten, dass es hier auch nochmal Diskussionen geben wird und sollte, weil es ist echt die Frage, wer unter welchen Umständen hier Verantwortung für Erntehelfende trägt. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Chance für Betriebe, die jetzt schon wirklich Probleme haben, ausreichend ErntehelferInnen zu finden.
Du warst jetzt vor allem bei den Pflanzen unterwegs. Wir haben uns den ganzen Bereich mit der Viehhaltung, Tierhaltung noch gar nicht genau angeguckt. Hast du da auch was rausgefunden? Wie kommt KI da mittlerweile zum Einsatz?
Ja, auch da gibt es einzelne Beispiele, wo das schon funktioniert. Da geht es dann meistens um die Frage, wie kann Tierwohl verbessert werden? Also mal unabhängig davon, inwiefern man jetzt eben unter unterschiedlichsten Bedingungen zu Tierhaltung steht. Mhm. KI kann halt heute auch schon sehr gut Monitoring betreiben.
Monitoring, was heißt das in der KI-Haltung? Der kriegt dann mit, wie viele Tiere noch da sind oder wie funktioniert?
Ja, die KI kann dann in dem Fall checken, ob es den Tieren schlecht geht. Ich habe auch mit Sebastian Bosse gesprochen vom Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik und er hat mir erzählt, dass so eine Technik eben zum Beispiel erkennt, wenn sich ein Tier ungewöhnlich oder zu wenig bewegt oder es kann bei so Tiertransporten eingesetzt werden, um Stressreaktionen der Tiere zu tracken. Und Jonathan Heil hat mir von einem Tool auch berichtet, da erkennt die KI Urinpfützen von Kühen im Stall und schlägt dann Alarm, wenn die Emissionsbelastung im Stall zu hoch wird.
Emissionsbelastung. Aber so Stallluft soll eigentlich gesund sein. Da wachsen gute Mikroben im Menschen
heran. Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, und das war jetzt natürlich auch wieder nur noch mal ein Bereich, der auch mit Ertrag und der Produktion selbst zusammenhängt. Also der gesamte Bereich Logistik, Distribution, Marketing, Kaufentscheidungen, das sind natürlich auch alles Bereiche, in denen wir uns irgendwann vielleicht mal anschauen sollten, was KI da dann jetzt schon macht. Das haben wir jetzt heute nicht abgefrühstückt.
Das ist jetzt aber auch nicht direkt auf dem Acker, sondern das sind dann eben eher wieder die Bereiche von Menschen, die dann auch am Computer arbeiten, die da möglicherweise übernommen oder optimiert werden. Aber spannend, wie viel da schon jetzt trotzdem geht und wie das auch dazu beitragen kann, dass die Ernährungssituation besser ist. Also würdest du sagen, sichert KI die Ernährung der Zukunft? Unsere Anfangsfrage.
Momentan sind wir noch in der Phase, da sind diese Tools noch in der Testphase oder noch ganz neu und die müssen auf jeden Fall auch noch verbessert werden. Ich habe Felix Erbe gefragt, ob er mit seinem Feldroboter eigentlich schon Zeit spart und seine Antwort war so ein ehrliches, nicht wirklich so, weil das liegt natürlich in dem Fall auch daran, dass da auch unter außergewöhnlicheren und auch strengeren Forschungsbedingungen gearbeitet wird. Aber ich würde schon grundsätzlich sagen, gerade im Bereich Robotik muss da noch viel passieren. Aber die ersten Veränderungen, die sieht man schon und große Unternehmen werden ihre Strategien ändern müssen und das bietet auch Chancen, weil im Angesicht von Klimawandel und Biodiversitätsverlust braucht es einfach neue Wege.
Wenn das da jetzt nicht zu noch mehr Agrarindustrialisierung und Sterben von kleinen Höfen führt, dann bin ich noch mehr mit dabei.
Ja.
Vielen Dank, Fedi. Das ist sehr spannend, wie uns die KI da helfen kann, mehr von der Landwirtschaft zu verstehen. Ich finde es aber auch krass, wie unerschöpflich die Themen sind, die wir jetzt hier bei KI verstehen, gerade betrachten können, jenseits von ChatGPT und dieser generativen KI, wo einfach nur Inhalte entstehen, sondern wo wirklich was in der Erde passiert. Wie immer erreicht ihr uns bei Fragen, Anmerkungen und Ideen unter kiverstehen@deutschlandfunk.de oder per Signal WhatsApp-Sprachnachricht an 0152 5952 9753. Und nächste Woche spricht Carina mit unserem Kollegen Max Brose. Der hat sich tief eingenördet in ein ähnlich naturwissenschaftliches Thema, nämlich die Farmforschung. das ist super. Die Pharmaforschung, die Medizin, erfindet KI das nächste Wundermittel. Bis dahin, bleibt gesund und wir freuen uns über Feedback. Bis dann.
Tschüss.
Wollen wir künstliche Intelligenz eigentlich vermenschlichen?
KI verstehen. Das ist der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Ich bin Ralf Krauter, einer der Hosts.
Wer, wenn nicht wir, sollte darüber reden?
Mit eurer Hilfe können wir den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis gewinnen. Wir sind da nämlich im Rennen, in der Kategorie Beste Information. Weil da jede Stimme zählt, schaut bitte gerne mal auf die Webseite www.deutscher-podcastpreis.de und stimmt da für uns ab.
Im Endeffekt betrifft es uns alle, die wir KI benutzen.
KI verstehen. Gibt's jeden Donnerstag neu in der DLF Audiothek-App.